Die Folge 116. Selbstorganisation im Service Desk. Willkommen zum IT-Management Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Selbstorganisation ist ein ganz wichtiger Teil von Agilität. Du weißt, Agilität im Service-Management ist eines meiner Triggerthemen. Wenn du das Whitepaper von Martin Antenmatten und mir zu dem Thema gelesen hast, dann kennst du meinen Standpunkt dazu. Doch wie können wir Selbstorganisation, wie können wir Agilität sinnvoll etablieren? Diese Frage nagt ein wenig an mir. Auch beim letzten Service Nerds Camp gab es dazu eine Session. Wir haben danach quasi aufgrund des großen Interesses eine Interessensgruppe gegründet, die sich bis zum nächsten Camp weiter damit beschäftigt. Apropos nächstes Service Nerds Camp. Am Montag ist die erste Infomail an die bisherigen Teilnehmer rausgegangen. Das nächste Service Nerds Camp ist fertig geplant und du kannst es ab sofort buchen. Wir werden uns am 18. und 19. Oktober in der Hamburger Speicherstadt treffen. Das wird das 9. Service Nerds Camp sein und das ist jetzt schon so lange, so wie es ist, dass ich Lust auf ein Experiment habe. Für den 17. Oktober habe ich zwei Workshops organisiert. Einen zum Thema Service Owner und einen zweiten zum Thema Multiservice Providing. Zwei Themen, zu denen ich immer wieder viele Fragen bekomme, die in vielen Projekten ein Thema sind und bei denen ich denke, dass mindestens eines für dich auch relevant ist. Den Workshop zum Service Owner werden José Silva, du kennst ihn aus dem Interview zum Thema Service Katalog, zusammen mit Stefan Kohart gestalten. Das Programm ist umfassend und umfangreich. Stell dich bitte darauf ein, dass du nachher Bescheid weißt und die Service Owner bei dir etablieren kannst. Für den zweiten Workshop über Multiservice Providing konnte ich Peter Bergmann gewinnen. Einige kennen ihn von vergangenen Service Nerds Camp und wissen, das ist sein Herzensthema. Ich gehe davon aus, dass deine Provider, nachdem du an diesem Workshop teilgenommen hast, viel besser funktionieren werden. Wir werden am 17. Oktober um 10 Uhr starten. So hast du die Chance, am Donnerstag anzureisen und brauchst nicht noch einen weiteren Tag investieren. Schluss machen wir gegen 16 Uhr und treffen uns dann wie immer am Abend mit allen, die zu uns stoßen wollen, irgendwo in der Hafenstadt. Wichtig, die Anzahl der Plätze in den Workshops ist auf jeweils 12 begrenzt. Deswegen sei bitte schnell und geh auf www.servicenerds.camp und buche deine Teilnahme. Ein Zertifikat gibt es für den Workshop natürlich auch. Muss ja alles seine Ordnung haben und wenn HR fragt, sag einfach ja. Auf servicenerds.camp findest du auch die Agenda für den jeweiligen Workshop. Wenn du den Workshop ohne das Service Nerds Camp besuchen möchtest, in Klammern, das empfehle ich dir auf keinen Fall, komm auch zum Service Nerds Camp, dann ist das natürlich grundsätzlich möglich, keine Frage. Allerdings geht die Bestellung nur per E-Mail an mich. Und du zahlst 690 statt der 490 Euro. Wie gesagt, das ist für mich ein Experiment. Wenn es funktioniert, werden wir das fortsetzen und wenn nicht, dann lassen wir es und machen was anderes. Experimentieren ist ein Teil der Agilität. Und den Mitarbeitern den Freiraum zu lassen, ihnen den Rücken zu stärken für das Experimentieren, ist ein Teil von Selbstorganisation. Und davon ist es für mich ein ganz, ganz wichtiger Teil. Denn schau dir mal Kinder an. Wenn du welche hast, beobachte sie. Die experimentieren viel. Was funktioniert und Spaß macht, wird übernommen, der Rest nicht. Aber jetzt mal ehrlich, Selbstorganisation im Service Desk? Wie soll das denn gehen? Die arbeiten doch nur Tickets ab. Eine Frage, die ich mir so ähnlich gestellt habe, als ich den Vortragstitel von Reto Schmidt gelesen habe. Den Vortrag habe ich mir dann letztes Jahr auf dem Service Management Forum Schweiz angehört. Die Aussagen, Erfahrungen und Hinweise von Reto waren echt gut und damit meine Neugier geweckt und ich habe vieles getan, um ihn hier für dich ins Interview zu bekommen. Ich spreche heute mit Reto über die Idee, den Weg und was es mit den Menschen in seinem Service Desk gemacht hat. Du darfst auf viele super Tipps gespannt sein, deswegen nun gleich ab zum Gespräch mit Reto.
Einen wunderschönen guten Abend, Reto. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir heute über Agilität im Service Desk sprechen können. Stellst du dich bitte unseren Hörern vor?
Genau, vielen Dank für die Einladung, Robert, dass ich hier heute Abend über das Thema Agilität am Service Desk sprechen darf. Mein Name ist Reto Schmid, ich bin 37 Jahre alt, komme aus der Schweiz, wie man unschwer hören kann, und arbeite bei den Schweizerischen Bundesbahnen, dort in der Informatik, eben am IT-Helpdesk. Das noch genau für 15 Tage, danach werde ich die Abteilung wechseln. Ich habe da aber so einiges zu erzählen, was wir in den letzten 5 Jahren bei uns so gemacht und getrieben haben. Deswegen, wir konzentrieren uns ja mal auf das, was wir gemacht haben, nicht das, was jetzt noch kommt.
Also jetzt bin ich neugierig. wir haben uns letztes Jahr in Wien in Zürich gesehen. Ah ja, jetzt bringe ich das schon durcheinander. Auf dem Service Management Forum Schweiz, und du hast einen Vortrag gehalten über Agilität im Service Desk. Mhm, und da war genau. Ich gesagt habe, wir müssen mal drüber reden. Was bedeutet für dich Agilität im Service Desk?
Also vielleicht mal eine generelle Definition, was für mich jetzt dieses Wort, oder schon fast dieses Unwort bedeutet. Hört es ja mittlerweile überall. Alles muss agil sein und jeder muss agil sein. Und das deswegen wäre es mir ein Anliegen, hier mal eine persönliche Definition des Wortes Agilität zu machen.
Sehr gerne, unabhängig, das ist glaube ich, ganz wichtig.
Unabhängig davon, ob es jetzt im Service Desk ist oder nicht. Agilität bedeutet für mich nichts anderes, wie sich sehr schnell auf neue Situationen einstellen können. Also die Digitalisierung hat da so einiges an Herausforderungen bereit für uns, aber auch so ein ganz normaler Betriebstag in einer größeren IT-Operation hat immer jede Menge Überraschungen bereit für diejenigen, die da arbeiten. Und da ist es dann wichtig, dass man agil ist. Also agil bedeutet einerseits, dass die ganzen Vorgänge, Vorgehensweisen, Prozesse, Methoden und so weiter darauf ausgerichtet sind, sich schnell adaptieren und anpassen zu können. Und andererseits, und das ist fast der wichtigere Teil, das muss so in die Denkweise der Mitarbeitenden mit reingehen. Also nichts mit, ich muss jetzt zuerst diesen Schritt und diesen Schritt machen, wenn hinten dran die Hütte brennt, sondern sollte ich mich vielleicht einfach umdrehen und das Feuer löschen. Das ist auch wieder so ein Unwort, agiles Mindset, das ist so generell gesprochenes Zeug, das eigentlich niemanden wirklich weiterbringt. Ja, da müssen wir noch am agilen Mindset arbeiten und so. Ja, was ist denn genau das agile Mindset? Das kann dir auch keiner sagen. Es geht mehr einfach auf um die Denkweise, wie man an Probleme rangeht und dass man eben den adaptiven Weg wählt und nicht diesen starren, sequentiellen, eins nach dem anderen Weg. Darum geht es eigentlich schlussendlich.
Ist das agile Mindset vielleicht, wenn ich zu meinem Chef reingehe mit einer Meinung und mit seiner wieder rauskomme? Ich habe schnell auf äußere Einflüsse reagiert.
Das stimmt. Du warst adaptiv, du hast deine eigene Meinung adaptiv. Nicht ganz. Es ist eigentlich das pure Gegenteil. Du gehst rein und der Chef kommt dann mit deiner Meinung wieder raus. Nein, schlussendlich. Da geht es ja dann nicht wirklich in dieser Agilitätsfrage, geht es ja, oder soll sie nur sehr selten darum gehen, wer jetzt genau höher ist in der hierarchischen Ebene wie der andere und wer jetzt wem genau auftragen kann, was zu tun. Also es geht da auch darum, dass man selber halt die Verantwortung einfach mal übernimmt. Mhm. Wenn ich ein Problem zu lösen habe, dann löse ich das selber und dann frage ich nicht erst meinen Vorgesetzten, darf ich jetzt dieses Feuer löschen? Sondern ich lösche es halt einfach. Das ist so.
Du hast gesagt, ihr seid 5 Jahren auf der Reise. Gab es am Anfang dieser 5 Jahre oder davor einen Auslöser, der dazu geführt hat, dass ihr gesagt habt, hey, wir müssen uns jetzt mal mit diesem Thema Agilität beschäftigen? Welche Ziele habt ihr damit mit dieser Veränderung verbunden?
Also wir sind noch nicht seit 5 Jahren unterwegs mit der Agilität. Wir sind seit 5 Jahren unterwegs mit dem Service Desk bei der SBB. Das war ein Insourcing damals. Das haben wir wieder reingenommen. Ich war da beim Aufbau mit dabei und habe dann die ganzen Leute dazu geholt und genau das aufgebaut. Das war vor 5 Jahren. Der Trigger, als wir dann wirklich gemerkt haben, wir müssen irgendwas ändern jetzt, war so ziemlich unspektakulär. Also es hatte nichts mit irgendwelchen betrieblichen Problemen zu tun, irgendwelche großen Herausforderungen oder Projekte. Es hatte einfach damit zu tun, dass wir gemerkt haben, wir kommen nicht über ein gewisses Niveau raus, wenn wir weiterhin die Leute behandeln, so wie sie da behandelt hatten. Also es war jetzt nicht die klassische Callcenter-Sklaverei, wenn ich das mal so sagen darf. Wir hatten schon einen eher menschenorientierten Ansatz, aber trotzdem war es halt auf KPIs, Performance und so weiter ausgerichtet. Und daraus halt die maximale Effektivität und Effizienz aus den Agenten rauszuholen. Es gab dann diverse Fälle, wo wir gemerkt haben, dass dieses Modell einfach nicht nachhaltig ist, dass es nicht funktioniert und wir dadurch einfach viele Leute verlieren oder beziehungsweise verloren haben, eine hohe Fluktuation hatten und aus diesem Grund einfach zusammengesessen sind und gesagt haben, hey, irgendwie müssen wir was anderes machen, es geht so nicht weiter. Wir müssen uns mehr auf die Menschen zentrieren. Und der Rest wird dann irgendwie folgen. Das war so die Arbeitshypothese. Also wenn man sich auf die Leute, auf die Menschen, Mitarbeitenden konzentriert, schaut, dass die eine Umgebung kriegen, wo sie sich entfalten können, in einem gewissen Rahmen, ist immer eine Rahmenbedingungsangelegenheit, dann kommt der Rest eigentlich wie von selbst. Das war mal so die total naive Arbeitshypothese.
Wenn du von den damaligen KPIs sprichst, meinst du dann sicherlich so Dinge wie First Call Resolution Rate, Wartezeit der Anrufer und solche Dinge, oder?
Ja, genau. Mhm. Also wir haben wirklich eigentlich ziemlich klassisch angefangen mit dem Service Desk und haben uns erst später dann eigentlich transformiert, wenn du so willst.
Ja, den Weg gehen ja ganz, ganz viele, wobei zumindest den Anfangsweg. Ja. Was sind so, damit wir einen Überblick bekommen, was sind die Aufgaben bei dir im Service Desk? Was machen die Menschen alles?
Also wir sind so organisiert, dass wir einen Teil Incident Management haben, einen fast gleich großen Teil Request Fulfillment, beziehungsweise einfach Anfragen beantworten, Anfragen aller möglicher Art. Wir haben das Bestellthema bei uns, da sind wir Ansprechpartner für die Anwender bei uns. Also es sind so 50-60% sind Störungen, 40% davon sind Anfragen. Mhm. Oder 40% sind Anfragen, nicht davon, ist nicht eine Untermenge. Genau, also wir betreuen unsere Anwender mit Telefon oder halt per Mail. Mittlerweile auch Chat, aber mehr so direkt kontaktmäßig über Skype. Offiziell gibt's den jetzt noch nicht. Also einfach, wenn wir Rückfragen haben, sowas geht über Chat. Die Agenten haben so täglich irgendwo ein Volumen zwischen 30 und 40 Anwender, die sie betreuen mit ihren Anliegen. Es gibt diverse Spezialaufträge, Spezialaufgaben im Service Desk. Wir machen so User Management für externe User und so weiter. Also ziemlich klassisch. Wir haben aber den Ansatz und auch die Ambition, so viel, wie es irgendwie geht, vom Second Level und von der Support-Organisation wegzuhalten. Das gelingt uns relativ gut. Wir sind immer noch so irgendwo zwischen 75 und 80% First Level. Resolution Rate und das ist so in einer Organisation, wie die SBB eine ist, mit so vielen Applikationen, mit so vielen Berufsfeldern, mit fast 32.000 Anwendern, doch gar nicht so schlecht, würde ich jetzt mal behaupten. Also du widersprichst nicht, das habe ich jetzt gerade nicht verstanden.
Ich widerspreche nicht.
Okay, sehr gut. Dann können wir das Interview ja weiterführen.
Habe ich ja nochmal Glück gehabt.
Also genau. Nein, also das, die rein fachliche Arbeit, die, ich glaube, die gelingt uns relativ gut. Du hast die normalen Themen, die du in jedem First Level hast, Ping-Pong mit dem Second Level, Motzereien, dass die Tickets nicht genügend Qualität haben und wir hätten doch noch dies und jenes machen sollen und. Das ist aber mehr oder weniger Standard, das hast du überall, diese Diskussionen und von daher, wir sind nicht so schlecht unterwegs, würde ich jetzt mal behaupten, genau. Aber es ist ein Standard-IT-Helpdesk. Wir machen jetzt da nicht großartig spezielle Dinge. Ist einfach ein relativ breites Feld. 1200 Applikationen draußen im Business. Ist doch schon eine ziemliche Nummer. Davon irgendwie fast 50 business-kritisch. Genau. Mhm.
Und dann hat euer Dienst, also die Bahn, ja auch noch eine sehr gute Pünktlichkeit. Also scheint vieles richtig zu laufen.
Ja, genau.
Eure Ausgangssituation, hast du vorhin gesagt, ihr habt gemerkt, ihr kommt nicht über ein gewisses Niveau hinaus. Mhm. Hat sich wieder gespiegelt in einer gewissen Fluktuation von Menschen im Service Desk. Hatte das auch Auswirkungen auf das Serviceerlebnis der Nutzer?
Teils. Also wir hatten nicht große Ausschläge jetzt in der Anwenderzufriedenheit, das eher nicht. Wir hatten einfach enorme Aufwände intern, das immer wieder abzufangen, immer wieder die Neurekrutierungen nachzuziehen und so weiter. Das war enorm. Du musst denken, mit diesen 1200 Applikationen, bis du da mal jemanden auf einfach die wichtigsten 100 nur mal geschult hast. Mhm. Das dauert seine Zeit. Dann hast du noch ganz viele Prozesse und Vorgaben und Tools und sonst was du auch noch lernen musst. Und das war einfach ein ziemlich großer Aufwand. Obwohl eigentlich, wenn du jetzt im Vergleich siehst, unsere Fluktuationsrate, die lag da irgendwo zu diesem Zeitpunkt bei irgendwo 10%. Das ist immer noch sehr, sehr, sehr tief im Vergleich zu anderen Callcentern, wo du so bei 20%, 25% oder noch höher liegst. Mhm. Trotzdem war schon diese 10% eigentlich zu viel des Guten aus unserer Sicht. Wir wollten die Leute bei uns behalten, wollten ihnen intern die Möglichkeiten geben, um sich weiterzuentwickeln, sie vielleicht in einen Second Level platzieren oder sonst was, je nach Weiterentwicklungspotenzial. Und das war mehr das Ziel, dass wir die Leute wirklich intern behalten können.
Mhm. Ja, gerade bei so einer komplizierten Umgebung bei so vielen Anwendungen ist das in jedem Mitarbeiter ja eine riesige Investition am Anfang. Eher fit ist, genau. Arbeiten kann und rein wirtschaftlich mag ich ihn dann auch eine längere Zeit behalten.
Korrekt.
Was waren eure ersten Schritte? Was habt ihr getan? Was habt ihr gelernt?
Die ersten Schritte so in diese Richtung Selbstorganisation, Agilität waren im Prinzip ganz kleine. Also Ich habe zum Beispiel mal mit den direkten Führungskräften, also mit den Teamleitern, einfach mal eine Abmachung getroffen und gesagt, so, ab sofort entscheide ich nichts mehr für euch. Das macht ihr jetzt einfach selber. Ohne Vorbereitung, das kam einfach irgendwann dann mal. Als wir uns dazu entschieden hatten, schon für diesen Weg, das war so die erste spürbare Maßnahme, so im Stil von, so, jetzt macht mal selber. Ihr müsst es mir auch nicht mehr sagen kommen, ihr macht einfach mal und könnt mir dann das Ergebnis mitteilen. Das war schon mal, obwohl es eigentlich banal klingt, war das schon mal so ein ziemlicher Kulturschock.
Und ja, wer Kinder hat, weiß, dass das nicht ganz so banal ist.
Also ganz genau.
ich kenne das, diesen Vorsatz habe ich auch immer wieder. Klärt es unter euch. Wie gut hast du durchgehalten?
Ich glaube, ganz gut, obwohl es manchmal wirklich schwierig war. Mhm. Du hast auch selber als ich nenne es jetzt mal Initiator dieser ganzen Bewegung, hast du selber immer wieder diese Rückfälle, wo du in alte Verhaltensweisen reinkippst. Wenn es dann wirklich zum x-ten Mal nicht geht, dann sagst du, ja so, aber jetzt muss ich mal eingreifen. Mhm. Jetzt muss ich hier mal für Ordnung sorgen. Und das kommt immer wieder hoch. Und das musst du ein bisschen wissen. Also jetzt weiß ich es, damals wusste ich es noch nicht. Jetzt weiß ich, dass das immer wieder kommt, dieses, ich nenne es Zurückschwappen, das ist wie so eine Welle, die kommt immer wieder zurück, dann zieht es wieder raus, dann zieht es wieder rein. Und da musst du einfach ein bisschen vorbereitet sein drauf und dann kriegst du es eigentlich relativ gut hin, wenn du weißt, was passiert. Und was ich da natürlich gemacht habe mit meinen Führungskräften, und ich glaube, da finden sie mich heute noch so ein bisschen doof dafür, ich habe ihnen die Sicherheit weggenommen. Also das Sicherheitsnetz quasi gekappt, hintenrum, und gesagt, wenn ihr jetzt umfallt, dann tut's weh. Halt nur ein bisschen, aber es tut weh. Also schaut, dass ihr nicht umfallt. Bereitet euch entsprechend vor, ihr habt alle Kompetenzen dazu, um euch darauf vorzubereiten, jetzt diesen Sprung zu machen, aber fallt halt nicht um, sonst tut's halt weh. Und dann müsst ihr daraus lernen. Das war so das Grundprinzip, dass ich damit anstoßen wollte. Das hat eigentlich wirklich gut funktioniert. Es war aber schmerzhaft. Ja? Mhm. Weil natürlich fallen sie um, die ganze Zeit. Und natürlich kommen sie am Anfang zu dir an den Tisch und beschweren sich jetzt darüber, dass ich doch gefälligst jetzt entscheiden soll, weil es sei ja meine Aufgabe und überhaupt. Am Schluss waren das alles nur Ausreden, weil man es selber nicht machen wollte, nicht konnte oder nicht irgendwie verlernt hat, wie das geht, so ganz ohne Chef irgendwas zu entscheiden. Nicht böse gemeint, und auch nicht wertend. Das war nachher ein Verhalten, das haben wir auch bei den Mitarbeitenden extrem stark bemerkt. Also es hatte nichts damit zu tun, dass jetzt irgendwie dass jetzt Führungskräfte nur dieses Phänomen zeigen oder so. Das hat sich überall gezeigt. Jetzt auch schon in den weiteren Units, die in diese Richtung ist. Es ist überall dasselbe. Sobald du anfängst, dieses Sicherheitsnetz zu kappen, gehen die Leute in diese Verteidigungsstellung und machen am Anfang einfach mal so die, wie viele Stufen sind es? Diese 7 Stufen der Veränderung da, genau, diese Verneinung und Ignorieren und sowas. Also all das, also war schön zu sehen, wie sich das an diesen 7 Stufen entlang hangelte. Und irgendwann, als sie dann ins Loch gefahren sind und wieder rausgekraxelt sind, dann ging's dann. Mhm. Aber bis dahin. Es war ein langer Prozess, bei gewissen Menschen bei uns hält der immer noch so ein bisschen an. Ne? Das ist halt bei diesem Prozess so, du weißt nicht, wie lange das geht. Bei einigen geht das eine Woche, andere sind 2 Jahre dran.
Was kam als nächstes?
Als nächstes haben wir dann das System mal zusammengebaut. Wir haben uns zusammengesetzt, gesagt, so, wie machen wir das jetzt? Wir brauchen irgendwie Regeln, Rahmenbedingungen, weil, um das gleich mal vorwegzunehmen, also alles, was irgendwie mit Selbstorganisation und Agilität zusammenhängt, ist nicht Chaos und ist auch nicht irgendwie, wie sagt man dem, so Hippie-Kommunen-mäßig, wo einfach jeder mal tut, was er gerade lustig ist. In einer selbstorganisierten Umgebung hast du viel mehr Regeln, wie du bis jetzt gewohnt bist. Mhm. Allerdings sind das nur Regeln, die den Rahmen definieren und eben nicht wie bisher all die Regeln, die dann definieren, was du darfst und was nicht und wie du das jetzt zu machen hast und in welcher Zeit und in welcher Performance und in welcher Menge, sondern einfach nur den Rahmen außenrum. Also die Regeln des Spiels quasi. Mhm. Dann haben wir das zusammengezimmert, haben die organisatorische Struktur dahinter aufgesetzt mit Kreisen. Das Ganze basierte auf der Soziokratie. Ziemlich stark, hat aber auch Einflüsse sonst von den bekannten agilen Themen, Scrum, Kanban und diverse Methodiken, die wir da reingegossen haben in dieses System. Genau. Dann ging es darum, die Kreise zu definieren. Da haben die Leute natürlich in den Abteilungen, den Teams das selbst gemacht, logisch. Ja. Das wird da nicht aufdiktiert. Das wäre das falsche Vorgehen bei einer selbstorganisierten Einheit. Und irgendwann dann so gegen Januar 2017 war das, sind wir dann live gegangen oder haben den Startschuss gegeben, haben quasi die Verfassung geändert, wenn du so willst, auf diesem Zeitpunkt.
Wenn ich hier kurz einhaken darf, zwei Dinge möchte ich klären. Was sind diese Kreise?
Die Kreise sind im Prinzip die Zusammenfassung von Rollen. Also ich muss vielleicht etwas ausholen. Ne? Wenn wir von einer hierarchischen Struktur kommen, dann hast du einfach diese Kästchen da. Da hängen 12 Leute an einem Teamleiter. Die 5 Teamleiter, die hängen dann an einem Abteilungsleiter. Der hängt an einem Bereichsleiter und so weiter. Das sind eigentlich einfach nur die Menschen entsprechend organisiert. In irgendwelchen Kästchen, in irgendwelchen Abteilungen. Und das kannst du dann beliebig nach oben skalieren, je nachdem, wie viele Levels du hast. Was wir mit den Kreisen jetzt gemacht haben, wir haben die Arbeit organisiert. Das heißt, wir gehen hin und machen zum Beispiel einen Kreis, der sich, nehmen wir als Beispiel, zum Beispiel Operations. Die Operations, da war zum Beispiel der Workforce Manager drin, also wirklich der Planer, der die Schichten eingeplant hat, das Ressourcenmanagement gemacht hat. Da war das interne Service Management drin vom Service Desk, also wenn da neue Services reinkommen, wenn Services rausgehen, wenn irgendwelche Leute neue Applikationen einfügen wollen, sowas. Diverse Qualitätsfunktionen, also im Prinzip so alles, was der Service Desk so an Backoffice braucht, um zu funktionieren. Die haben wir in einen Kreis organisiert, einen weiteren Kreis haben wir gemacht mit all den Strategie- und Entwicklungsthemen. Also Entwicklung, einerseits Organisationsentwicklung, andererseits Menschenentwicklung. Dann gab es einen für die ganzen für die ganzen Prozessthemen, also die IT-Betriebsprozesse, ITIL, Escalation Management, also so Major Incident Zeugs war da drin. Genau, also wir haben die Leute eigentlich so zusammengefasst, die am meisten miteinander zu tun haben, so das End-to-End-Prinzip eigentlich. Und die auf so einer Servicekette zusammenarbeiten. Das war so das Prinzip. Und zwar egal, welche Hierarchie das Ding hatte. Im Hintergrund, weil die Kreise an sich haben keine Hierarchie, die sind alle gleichberechtigt. Dementsprechend auch die Rollen in den Kreisen sind alle gleichberechtigt. Und das war so die Fachorganisation, wenn du so willst.
Was passiert dann in den Kreisen?
Da wird gearbeitet. Ganz banal. Da wird gearbeitet. Da wird entschieden. Da wird der Kreis an sich weiterentwickelt, da wird geschaut mit dem anderen oder den anderen Kreisen, wo gibt es Schnittstellen, wo brauchen wir was voneinander, wie regeln wir das, da werden die Konflikte angesprochen, seien das jetzt fachliche oder persönliche. Genau, also da ist im Prinzip einfach eine andere Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten und uns organisiert haben. Basiert, wie gesagt, auf der Soziokratie. Das leider bedeutend bekanntere Beispiel dazu ist die Holokratie, also Holacracy. Das hat mittlerweile, glaube ich, jeder schon irgendwo mal gehört. Genau, also wirklich eine Kreisorganisation. Es können auch Dreiecke oder Vierecke sein, ist eigentlich Wurst. Also es geht da nur darum, wie du die Leute da in diese Kreise zusammenfasst und wie du sie zusammenpackst. Das geht eigentlich mehr um das. Ob was jetzt die Form davon ist, ist eigentlich wurscht.
Gut, also die geometrische Form ist irrelevant.
Genau.
Zweite Frage, du sprachst davon, es gibt jetzt mehr Regeln, als ich mir vorstellen kann. Hast du mal zwei, drei Beispiele für so eine Regel?
Mhm. Die diesen Rahmen entsprechend geben. Das
Genau.
Zum Beispiel gibt es eine Regel, ich mache es mir jetzt einfach und zitiere dann einfach aus dem Guide, wenn ich den jetzt gerade so finde, einen kleinen Moment.
Das heißt, ihr habt da, während du suchst, frage ich, ihr habt da auch etwas geschrieben, zusammengefasst, das hat jeder bekommen, so dass jeder auch immer wieder nachschauen konnte.
Ja, korrekt. Also es gibt einen Guide oder ein Handbuch dazu, wo das alles drinsteht, also wo quasi das Regelwerk eigentlich abgefasst ist da drin.
Okay, cool.
Und die Methode selber oder die 10 wichtigsten Regeln, da geht es dann zum Beispiel, gerade die Regel 1, jeder Kreis und jede Rolle hat die absolute Autorität über seine Aufgaben. Das bedeutet, wenn Kreis A irgendwas entscheidet, was Kreis B nicht passt, dann hat Kreis B halt Pech gehabt. Es gibt keine Möglichkeit, dass sich die Kreise gegenseitig überstimmen oder übersteuern können. Jeder Kreis und jede Rolle darf eigentlich wirklich selber entscheiden, im Rahmen seiner Aufgaben natürlich. Wie sie das machen, wie schnell, wie viel, wie lange, wer und. Komplette Autorität über die Entscheidungen. Das ist zum Beispiel eine Regel und ist gleichzeitig auch die erste und wichtigste Regel vom ganzen System. Im Zweifelsfall übersteuert die alles.
Das bedeutet aber, es gibt zwischen den Kreisen keine wechselseitigen Abhängigkeiten.
Doch, gibt's.
Okay.
Doch, gibt's. Und das Ziel ist natürlich dann, und so gehen beispielsweise auch ein Holacracy auch vor. Es wird nach Spannung geführt. Das heißt, wenn du irgendwo siehst, du hast jetzt so eine wechselseitige Verantwortung oder irgendeine Schnittstelle, die da läuft zwischen zwei Kreisen. Die funktioniert nicht. Also da drauf gibt's eine Spannung. Dann wird diese Spannung dann angeschaut, wenn sie auftritt. Also wir gehen jetzt nicht hin und machen einen riesen Plan und eine riesen Risikoliste und was weiß ich, alles schief gehen kann. Und arbeiten das dann ab, sondern wir arbeiten das dann ab, wenn es knallt. Wenn es wirklich kommt, wenn es auf dem Tisch liegt und jetzt ein Problem ist, dann schauen wir es uns an und gucken an, was für Lösungen da gebraucht werden. Das ist am Anfang natürlich mehr, mit der Zeit spielt es sich dann ein und dann ist es weniger und dann kommen halt wirklich nur noch die wichtigen Sachen auf den Tisch. Und so läuft das dann eigentlich, oder? Und wenn du dieses erste Prinzip dann befolgst, dann führt kein Weg dran vorbei, dich abzustimmen und dich irgendwie zu einigen mit dem anderen Kreis. Mhm. Und das ist so die geheime Zutat eigentlich da. Das ist ein selbstregulierendes System am Schluss. Wenn du diese nenn's mal Regelkreise einbaust, und man nicht einfach nur so entscheiden kann, sondern natürlich hat jede Entscheidung, die du machst in diesem System, auch Konsequenzen auf die anderen Kreise. Da gibt's dann Entscheidungsprozesse, Konsent ist so eines, kommen wir da vielleicht noch drauf. So integrative Entscheidungsprozesse, die dann dafür sorgen, dass jeder gehört wird, dass wir die ganz schlimmen Dinge effektiv stoppen und abfangen können, also wirklich Dinge, die der Organisation sonst schaden. Und mit dieser Geheimzutat, die ich vorhin gesagt habe, oder dass eigentlich die Kreise sich immer abstimmen müssen, die immer über die Themen sprechen müssen untereinander, da förderst du die Zusammenarbeit. Also du hast viel mehr Interaktion zwischen den Kreisen, zwischen den Mitarbeitenden, den Rollen, als vorher. Einfach nur dadurch, dass zwar jeder selber entscheiden kann, aber natürlich jede Entscheidung halt Konsequenzen ins restliche System hat.
Okay. Das heißt, es gibt die Regeln, es gibt die Kreise und dann kam Tag X, an dem das Ganze live ging. Was ist passiert?
Zuerst mal gar nichts. Also nichts Negatives. Wir haben da angefangen damit, mit dem System zu arbeiten. Das ging dann los, dann kamen so die ersten Themen, die wir abstimmen müssen oder mussten. Und dann hast du schon gemerkt, nur mit der Methode selber ist es halt nicht getan. Ne? Und da kam so dieses eben wieder dieses agile Mindset nach vorne. Beziehungsweise es kam eben nicht nach vorne, weil es teilweise wirklich gefehlt hat, weil man sich nicht getraut hat, das einzusetzen, weil man nicht mehr wusste, wie das ging. Gerade so beim Thema Konfliktlösung, sprecht doch einfach zusammen, bevor er wieder zum Vorgesetzten rennt. Was besonders hervorgekommen war, auch so das Thema, probiert mal einfach aus. Schaut mal, probiert Ideen aus. So im Rahmen, wo es noch sinnvoll ist, wo es jetzt nicht gerade, wir hören jetzt mal auf, nimm mal keine Telefone mehr ab oder sowas. Aber einfach probiert mal Dinge aus, failt, macht eine Retro drüber, lernt was dann aus und probiert es wieder aus und vielleicht failt ihr dann wieder. Und das war auch so eine riesen Hürde. Bei uns ist halt immer noch so ich glaube, in diesem Dachraum ist das sehr, sehr verbreitet. Also Deutschland, Österreich, Schweiz, Fehler sind böse. Mhm. Und wenn ich einen Fehler mache, dann habe ich total versagt. Und was ganz lange, es war ganz lange so ein Riesenpunkt, wo wir uns den Kopf drüber zerbrochen haben. Warum ist das so schwierig? Warum kriegen wir das nicht gedreht? Wir haben es wirklich nicht herausgefunden, bis wir den gemeinsamen Nenner dann tatsächlich noch gefunden haben, mit ganz vielen Gesprächen, Interviews und so weiter. Und der gemeinsame Nenner war effektiv schlechte Vorgesetzte in den vergangenen Aufgaben oder in den vergangenen Positionen. Das war der gemeinsame Nenner beim Thema Fehlerkultur, beim Thema Vertrauen. Und das war schon ziemlich krass. Also die Auswirkungen, die schlechte Führungskräfte dann haben, auch noch Jahre später, wenn sie eben diese Fehler dann vielleicht so einmal im Jahr, im Jahresgespräch, ja, die ganzen Fehlerlisten hervorgenommen haben, das hast du dann falsch gemacht, das dann, und, das war schon extrem, was das für Auswirkungen hatte. Und immer noch hat, also das Problem mit dem Ausprobieren und einfach mal machen und dann schlägst halt fehl, dann probierst du es halt nochmal, das haben wir immer noch. Da sind wir immer noch dran am Rumkauen. Du musst halt, der Mensch lernt über positive Erfahrungen, beziehungsweise die negativen kriegst du nur mit positiven raus. Dummerweise braucht es eine negative, etwa 10 oder 20 positive, um das Gleichgewicht wiederherzustellen.
Das ist etwas, ich glaube, das können wir auch wieder bei Kindern beobachten, bei der Kindererziehung. Viele Dinge, die wir tun, vor allem aus dem Negativen, die wirken fürchterlich lange nach. Und das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge. Was mache ich denn mit diesen ganzen Führungskräften, die ich habe bei so einer Transformation? Wie seid ihr da gegangen?
Also die haben wir immer noch. Das ist auch gut so. Wir haben sie aber jetzt in anderen, also sie haben andere Aufgabenfelder mittlerweile bekommen. Also der erste Reflex, der wirklich sehr gut funktioniert hat, war, dass die Mitarbeitenden dann sofort gekommen sind und den Führungskräften natürlich den Spiegel vorgehalten haben und einfach gesagt haben, hey, ihr habt uns nichts mehr zu sagen in der Fachorganisation, wir machen jetzt selber. Und das war schon ziemlich hart. Ja? Da bist du jahrelang darauf getrimmt eigentlich, dass du das Sagen hast. Und dann plötzlich hast du es einfach nicht mehr. Du kannst natürlich mitsprechen, du kannst mitarbeiten, das ist logisch, aber du hast nicht mehr die Macht oder die Gewalt darüber, jetzt Dinge final zu entscheiden und so zu tun, wie du es willst. Das war schwierig. Das war mal der erste Punkt. konnten sich aber sie konnten sich relativ gut darauf einstellen mit der Zeit. Das hat im Prinzip bei jedem so diesen Moment gebraucht, wo man gemerkt hat, die Leute respektieren mich zwar, und zwar nicht aufgrund meiner hierarchischen Position, sondern aufgrund dessen, was ich als Mensch in diese Organisation reinbringen kann. Und das war so dieser Triggerpunkt, wo es eigentlich überall geswitcht hat nachher, wo sie sich gut mit der Situation arrangieren konnten. Trotzdem, eben wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt immer wieder dieses Zurückschwappen, diese Wellenbewegung, die dann wieder zurückkommen, typischerweise bei extremen Drucksituationen flippt man immer wieder in dieses alte Modell zurück, will dann trotzdem wieder alles selber machen und an sich reißen. Dann hilft es manchmal, wenn einerseits die anderen Führungskräfte, also deine Peers, dir einfach so eins an den Hinterkopf geben und sagen, so, fertig jetzt, du fällst in alte Muster zurück, komm da raus. Bei den Schweizerischen Bundesbahn ist jetzt natürlich so, wir haben einen Gesamtarbeitsvertrag, der ist ziemlich strikt und rigoros, schützt die Rechte der Arbeitnehmer, gibt aber auch ganz viele Pflichten vor, die jetzt der Arbeitgeber zu erbringen hat. Das heißt, die Linienorganisation, also einfach gesagt, die Linienorganisation, die kriegst du nicht einfach so weg, die läuft weiter im Hintergrund. Aus diesem Grund, auch aus dem Grund, dass wir irgendwo noch anschlussfähig sein müssen an den Rest der Organisation, weil da interessiert sich gerade so das HR-System interessiert sich eigentlich nicht dafür, wie wir organisiert sind. Da gibt's einfach im SAP gibt's die Linienorganisation, klassisch hierarchisch und gut. Da werden die ganzen Prozesse darüber gesteuert, finanzielle Freigaben, Bestellung von neuen Mitarbeitenden, Rekrutierung, Personalbeurteilung, Ziele, bla bla bla. Also die ganzen klassischen Prozesse werden darüber gesteuert. Und deswegen ist das wie so eine hybride Organisation geworden oder war es von Anfang an. Mittlerweile wissen wir, wie wir sie nutzen müssen. Du hast im Hintergrund so die klassische Linie drin. Die du auch nicht einfach so wegbringst oder bis jetzt nicht weggebracht hast. Und im Vordergrund steht halt die Fachorganisation mit den Kreisen, das ist wie so ein Layer oben drauf, wo die ganze Action stattfindet. Da findet 90-95% der Arbeit findet da statt und 5% findet im Layer hinten dran, also wirklich in der Linienorganisation, noch statt. Das heißt, wir brauchen immer noch Leute, die diese Positionen ausfüllen. Die Arbeitsfelder ändern sich einfach komplett. Es gibt Leute, die dann nur noch fachlich arbeiten oder gearbeitet haben. Nur noch ganz, ganz wenig Führungsaufgaben gemacht haben. Andere, die ein bisschen mehr Führung, ein bisschen weniger fachlich. Also es war so fließend, der Übergang. Und so sind wir jetzt noch unterwegs. Wir haben immer noch dieselben Führungskräfte. Die meisten davon sind aber jetzt mittlerweile wirklich nur noch oder hauptsächlich fachlich unterwegs. Und wenn es dann so um Ziele, Personalbeurteilung, wenn das Zeug wieder kommt, jedes Mal, einmal im Jahr, dann switchen sie in die Linienfunktion. Oder wenn es irgendwann mal disziplinarisch wird, also schriftliche Themen, Verwarnungen und sowas, dann braucht es auch die alte Linienorganisation. Aber sonst läuft das System eigentlich komplett ohne dieses Liniengedöns. Genau.
Jetzt könnte ich ja ganz ketzerisch, bewusst ketzerisch formulieren, da habt ihr euch ja schön mit euch selber beschäftigt. Was hat denn jetzt der Kunde davon?
Kannst du so formulieren? Genau, das haben wir zu großen Teilen in diesen 2 Jahren übrigens auch gemacht, sich mit uns selber beschäftigt. Da bist du nicht mal so falsch daran. Der Kunde hat Folgendes davon. Wir können relativ schnell neue Services integrieren, weil wir so adaptiv unterwegs sind. Wir können ziemlich schnell auf sich ändernde Bedingungen reagieren. Also ich gebe ein Beispiel. Letztes Jahr hatten wir eine sehr, sehr anspruchsvolle Migration auf Office 365 in der gesamten Firma. es war wirklich extrem anspruchsvoll. Auf dem Service Desk ist eine große, große Last draufgeprallt. Ich glaube, ich hatte da am Service Management Forum auch so den einen oder anderen Hinweis darauf gegeben. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls in einer anderen oder anders organisierten Organisation wäre das dann ziemlich klassisch gelaufen mit Überlast, noch länger Überlast, Taskforce, Management, Eskalation, was weiß ich alles. Und wir haben das bei uns dann so gelöst, dass wir einen zusätzlichen Kreis machen konnten, da Leute reinsteffen konnten, das Ganze in die bestehende Organisation einbetten konnten. Und das alles selber ohne HR, ohne Management, ohne Taskforce, ohne irgendwas. Also wir sind in der Lage, sehr schnell auf sich ändernde Rahmenbedingungen zu reagieren. Mhm. Das geht manchmal besser, manchmal nicht, wie das halt so ist beim Operations-Business. Das ist mal der eine Vorteil. Der andere Vorteil, ich bin der Überzeugung, das hat man auch in den Resultaten, jetzt bis auf letztes Jahr, wegen der Office 365 Migration auch gesehen. Wir haben uns stark verbessert in der Anwenderzufriedenheit. Das führe ich jetzt einfach mal auf dieses System zurück, weil wir den Menschen auch einfach den Raum geben, sich zu entfalten. Also in diese Richtung, wie sie es für richtig halten. Klar, auch bei uns gibt's Drucksituationen. Ganz klar, also wir sind da nicht happy life und bei uns ist alles toll und super und wenn wir 20 neue Leute brauchen an einem Tag, dann holen wir die einfach, also sicher nicht. Es gibt auch bei uns die negativen Situationen, die schwierigen Situationen, die Peaks, die über längere Zeit andauern und du nicht genau weißt, warum jetzt genau rufen jetzt plötzlich 200 Leute mehr an wie letzte Woche. Das gibt's bei uns alles auch. Wir gehen einfach anders damit um. Und das macht etwas mit den Menschen.
Wenn wir mal bei dem Office 365 Beispiel bleiben.
Ja.
Wo kam die Initiative her, da einen Kreis zu machen? Und was hat dieser Kreis dann getan?
Das war, die Initiative ist aus dem System rausgekommen. Keine Ahnung, wer das eingebracht hat. Ich weiß aber noch, wir waren uns relativ schnell einig, was wir machen wollten, aber nicht wie. Und dann haben wir das diskutiert, bis wir da eine Lösung hatten. Dann haben wir den Kreis aus der Taufe gehoben und die haben sich dann selber entsprechend mit Regeln, Infos, Tools und so weiter ausgestattet. Da konnten wir über das Projekt Budget natürlich neue Leute rekrutieren, logisch, weil wir gesagt haben, hey, das können wir unmöglich mit der bestehenden Mannschaft stemmen. Mhm. Und so waren wir dann in der Lage, um da weitere Leute reinzuholen. Was ganz spannend war, das waren dann alles frische Mitarbeiter, die neu in dieses System reingekommen sind. Und das hat lange Zeit, war das der am besten funktionierende Kreis. Einfach weil diese Personen hatten in der Firma drin keine History. Also die sind nicht vom alten System ins neue gekommen, sondern die sind direkt im neuen eingestiegen. Und das war sensationell, das mit anzusehen, wie schnell das adaptiert wurde und was das auch da mit den Leuten gemacht hat. Also es war wirklich spannend. Am Anfang so, was? Ich kann selber entscheiden. Ja, aber also wie jetzt? Ja, weil das Service Desk Business ist genau andersrum eigentlich, oder? Da kommst du morgens und kriegst deine Tasks, deine Schicht, deine Tools fertig und da drin hast du dich zu bewegen, komm ja nicht mit irgendwelchen Ideen. Nimm deine 30 Telefone ab, dann kannst du wieder nach Hause gehen. Und hier ist genau umgekehrt so. Ja, was willst du dann machen? Also du kannst ja selber entscheiden, was jetzt gerade wichtig ist. Du siehst es ja selber. Und das war witzig zu sehen, was das mit den Leuten angestellt hat.
Und dieser Kreis hat sich dann um die Office 365 Tickets gekümmert, um die Nutzerunterstützung
der Migration. Ja, korrekt. Genau.
Okay. Woran merkt ihr, dass er euch in eine positive Richtung entwickelt?
Einerseits hast du natürlich nach wie vor die KPIs, die wir immer noch messen, einfach als jetzt nicht mehr als irgendwie Performance-Mittel, um den Leuten zu sagen, wie gut sie oder schlecht sie sind, sondern mehr als Planungsgrundlage. Als eine Seite der Medaille Daten erheben, transparent machen, damit man auch selber darauf reagieren kann, wie steht die Situation, wo gibt's gerade was. Und das andere ist halt einfach mit, indem du mit den Leuten sprichst, indem du siehst, wie sie sich entwickeln. Wenn wieder irgendwer was sagt, eine gute Idee bringt, die umsetzt, der in einem Alten oder in einer Linienorganisation nicht mal den Mund aufmachen würde, weil er sich wahrscheinlich nicht, weil er nicht den Mut dazu hat oder kein Vertrauen hat, dass er gehört wird oder was auch immer der Grund ist. Es gibt ganz viele kleine Situationen, wo du einfach dann merkst, okay, jetzt ist das System oder das Denken angekommen und jetzt wird es tatsächlich einfach anders. Es macht wirklich was mit den Menschen. Mhm. Das Witzige daran ist, du siehst das eigentlich erst dann, wenn du mal raustrittst, das Ganze mal von außen anschaust. Wenn du im System drin bist, da hören wir immer wieder, ja, was hat das jetzt gebracht? Wir sind ja immer noch gleich weit, wie vor 2 Jahren. Und wenn du raustrittst, dann siehst du da eine Veränderung. Also das ist gigantisch. Und wenn du es in den Vergleich setzt mit anderen Einheiten, sei es jetzt andere Service Desks in anderen Firmen oder einfach nur die andere Einheiten in der IT, da siehst du einen ziemlich deutlichen Unterschied darin, wie die Leute denken. Nicht unbedingt jetzt Arbeitsresultate und so, eben die sind besser, schlechter, je nachdem, wie es halt gerade läuft an dem Tag, aber einfach, wie die Leute an diese Probleme rangehen, wie sie sich persönlich oder menschlich halt weiterentwickelt haben, das siehst du dann. Und da ist schon wahnsinnig viel gegangen in den letzten 2 Jahren. Jetzt, wo ich mich ein bisschen entferne, halt, weil ich die Position jetzt auch wechsle, bin ich ein bisschen weiter draußen und sehe das. Und das ist wirklich faszinierend.
Mhm. Du hast jetzt andere Einheiten gerade angesprochen. Und dann zum Schluss die Frage, wie funktioniert die Zusammenarbeit mit Einheiten, die ganz anders funktionieren? Mhm.
Erstaunlich gut. Also das ist eines der kleineren Themen, die wir haben. Da sind wir relativ anschlussfähig, glaube ich. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen der Abteilung an sich geschuldet, weil unsere Eingangskanäle, die sind eigentlich immer noch dieselben, wie sie vorher auch schon waren. Also wir haben für die Anwender natürlich einfach den normalen Service Desk, ist logisch. Und für intern haben wir dieses Service Management, das ich vorhin mal erwähnt hatte, als Eingangskanal, wo man sich melden kann und halt intern weiter betreut wird. Diese Kanäle bestehen immer noch. Wenn es über die Hierarchie reintropft, wenn mein Vorgesetzter von seinem Vorgesetzten irgendwas bekommen hat und das mir weitergibt, dann tropft das da über diese alte Linie eigentlich rein. Geht aber sofort ins System. Also ich gehe da nicht, nehme das Problem und gehe da jedem auf den Zeiger damit, bis es dann gelöst ist, sondern ich gebe es ins System rein, da wo ich denke, jetzt da können wir die Leute helfen. Und dann wird es da erledigt, ich krieg's zurück und kann es weitergeben. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Mhm. Das ist jetzt wirklich weniger das Problem. Also wichtig ist einfach, dass du dich wirklich über, wenn du so einen Schritt machst, dass du dir Gedanken machst darüber, wie geht's rein und wie kommt's wieder raus. Mhm. In- und Output, Schnittstelle definieren, fertig.
Mhm. Ich glaube, da ist ein Service Desk auch in einer sehr präferierten, in einer relativ einfachen Situation. Weil du sagst es genau richtig, die Eingangskanäle sind klar, die Schnittstellen in die IT-Organisation an sich sind auch klar, das Übertragungsmedium ist das Ticket. Mhm, genau. Da
Ich durfte die Erfahrung ja im Bereich Entwicklungsabteilung machen, mit Vertrieb, mit Realisierungsabteilung. Und da läuft das Ganze nicht reibungslos. Definitiv. Ja. Da treffen Welten aufeinander.
Da sind wir in einer guten Lage, definitiv, ja.
Wenn sich jetzt einer unserer Hörer, ich vermute mal, wir werden mindestens zwei sein, sich weiter mit dem Thema beschäftigen wollen. Mhm. Was kannst du uns da empfehlen? Wo sollen wir starten? Was sollen wir lesen? Was sollen wir kaufen?
Also zu Beginn würde ich mal jedem empfehlen, das ist mittlerweile schon fast ein Standardwerk, den Lalu zu lesen. Also ja. Das Reinventing Organizations von Frederick Lalu.
Ja, da gibt's was auch meinst eine, du?
Eine bebilderte was meinst Version. Du mit,
genau, wollte ich gerade fragen, womit sollte ich lieber starten? Mit der visuellen Version oder mit der textlastigen Version?
Es gehen beide. Also es kommt ein bisschen drauf an, wie man besser lernt, ob es visuell oder ob es schriftlich ist. Also eher mit Bildern oder eher mit Text. Je nach Präferenz. Also es ist in beiden eigentlich schon fast dasselbe drin. Es geht beides.
Mhm. Mir persönlich hat der visuelle Zugang mehr geholfen.
Ja, also ich konnte jetzt eher weniger was mit dem Bebilderten anfangen. Ich war mehr auf dem Text. Das hat mir besser gefallen. Aber wie gesagt, es steht eigentlich bei beiden die gleichen Themen drin. Vielleicht ist da etwas detaillierter im Buch drin, aber die Botschaft dahinter ist überall die gleiche.
Ja, okay.
Also kann man selber etwas aussuchen. Was ganz spannend ist, um mal so ein bisschen mit diesem menschenzentrierten Führungsthema in Kontakt zu kommen, ist das Buch von Bodo Jansen, Die stille Revolution. Das war schon fast ein Auslöser auch bei mir, um mich überhaupt mit diesem Thema etwas näher zu beschäftigen. Also jetzt nicht das Buch, das habe ich erst später gelesen, mhm. aber so die ganze Bewegung von seiner Firma da. Das ist die Upstals Boom, nennen sich die. Das ist eine Hotelkette in Norddeutschland. Und die ganze Geschichte dahinter ist extrem spannend. Mhm. Das zudem, dann gibt es noch jede Menge anderer spannender Bücher von Bernd Österreich, die kollegiale Führung oder das kollegial geführte Unternehmen heißt, glaube ich, das Buch. Das Buch von Daniel Pink, wie heißt das schon wieder? Moment. Es geht um Motivation. Daniel H. Drive, genau. Daniel H. Pink Drive. Da geht es um Motivation und darüber, dass er sagt, eigentlich kann man Leute, die nicht motiviert sind, gar nicht motivieren. Das muss sich jeder selber motivieren. Das ist auch eine sehr spannende These, die ich so jetzt auch bestätigen kann, nach diesen zwei Jahren. Und natürlich noch von Simon Sinek, so dieses ganze Thema um den Purpose, um das Why. Mhm. Sein Buch Frag immer erst warum. Ist extrem spannend, sich mit dem Thema mal zu befassen. Und eben, da gibt's diverse Bücher über Kanban und Scrum und Selbstorganisation als Überthema. Da gibt's zum Beispiel den Siegfried Kaltenegger, der da einige ziemlich gute Bücher geschrieben hat über das Thema Selbstorganisation. Wirklich ganz, ganz breit und auch wissenschaftlich beleuchtet. Sehr spannend. Mhm. Ja, und ansonsten Video, YouTube mal eingeben und dann einfach mal so ein paar Videos über das Thema sich anschauen. Gibt diverse TED-Talks dazu und. Also Material ist genügend vorhanden. Erfahrungen eher noch nicht, kann man auch so sagen. Das ist so ein bisschen das Problem daran. Diese Organisationsformen sind nirgendwo gleich. Also egal, wenn man jetzt auch ein Framework nimmt, wie zum Beispiel die Soziokratie, das sieht überall anders aus. Das ist genau die Stärke davon. Aber trotzdem muss man sich dessen bewusst sein, macht es schwierig, Erfahrungen oder Erfahrungsberichte zu lesen, die dann auch auf die eigene Situation adaptierbar sind. Muss man sich einfach ein bisschen im Hinterkopf behalten. Aber Ideen und Anregungen und Bücher gibt es wirklich mehr als genug. Und dann geht es darum, einfach auszuprobieren. Es einfach mal zu tun und zu schauen, was passiert.
Ganz wichtig bei den ganzen Möglichkeiten, sich zu informieren, Wissen anzuhäufen, irgendwann mal ins Machen zu kommen.
Ja.
Und ich glaube, das Gespräch mit dir ist ein super Einstieg, ein super Ansporn, etwas zu tun, in die richtige Richtung zu laufen. Reto, ich danke dir tausendmal. Die genannten Bücher findet ihr dann natürlich in den Shownotes www.different-thinking.de und dort findet ihr auch den Link zu Reto. Vielen, vielen Dank.
Soweit mein Gespräch mit Reto Schmidt. Wie du gehört hast, hat Reto seine Position im Unternehmen verändert. Er ist jetzt global für dieses Thema verantwortlich. Wir haben vor ein paar Tagen miteinander geschrieben und da schrieb er, so langsam nimmt es auch gut Fahrt auf. Man merkt, dass die Blabla-Abstimmungsphase zum Ende kommt. Das klingt gut und bekannt und ich wünsche dir, lieber Reto, ganz, ganz viel Erfolg dabei. Du hast jede Menge Ideen und Anregungen bekommen. Jetzt fang an, machen. Du weißt, machen ist krasser als wollen. Und wenn du denkst, ja, der Podcast ist was für meinen Kollegen, für meinen Bekannten oder für meinen Freund, dann bin ich dir natürlich fürchterlich dankbar, wenn du den Link einfach weiterleitest oder eine Rezension bei iTunes hinterlässt, damit andere diesen Podcast auch finden und von den vielen guten Tipps hier profitieren können. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.